RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Die SPD hat kurz vor Beginn ihres Mitgliederentscheids bei einer Veranstaltung in Hannover für ein Ja zum Koalitionsvertrag geworben. Parteichef Klingbeil sagte, man brauche eine stabile Regierung. Torben Hildebrandt.
Klingbeil hat den US-Präsidenten Donald Trump und den Krieg in der Ukraine als Stichworte genannt. In diesen Zeiten brauche es schnell eine handlungsfähige Regierung. Die Jusos, die nennen den Koalitionsvertrag ja unsozial. Sie fordern Nachbesserungen. Dazu hat Klingbeil wörtlich gesagt, jeder hat das Recht, diesen Koalitionsvertrag falsch zu finden, aber jeder sollte überlegen, was die Alternative dazu wäre. Heißt, Neuwahlen und eine starke AfD, das will die SPD-Spitze unbedingt verhindern.
Die Bahnstrecke zwischen Neuruppin und Velten kann erst später ausgebaut werden, das teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mit. Grund ist ein Engpass bei der Leit- und Sicherungstechnik. Deshalb müssten die für 2027 geplanten Arbeiten verschoben werden. Somit können auf der Strecke des sogenannten Prignitz-Express erst einmal nicht noch mehr Züge eingesetzt werden. Die BVG will auf bestimmten U-Bahn-Linien Sicherheits- und Reinigungskontrollen regulär einführen. Bisher laufen solche Einsätze als Probephase auf den Linien U5, U7, U8 und U9. Zusätzliche Maßnahmen sind am Cottbusser Tor geplant, das als Kriminalitätsschwerpunkt gilt. Dort wird unter anderem ein Sicherheitscenter getestet, das als Anlaufstelle für Fahrgäste dienen soll. Das Bundeskartellamt hat der italienischen UniCredit erlaubt, knapp unter 30% der Commerzbank zu übernehmen. Damit kommt die italienische Großbank einer möglichen Übernahme der Commerzbank einen Schritt näher. Christian von Stülpnagel.
Seit September des vergangenen Jahres hatte die Bank aus Mailand Stück für Stück Anteile an dem deutschen Geldhaus gekauft. Ab einem Anteil von 30% müsste sie ein Kaufangebot vorlegen. Ob und wann die UniCredit die Commerzbank komplett übernehmen möchte, ist bislang aber unklar. Die Frankfurter hatten bislang das Interesse der Italiener abgelehnt und sprechen von dem Versuch einer feindlichen Übernahme.
Der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg wirkt sich auch auf den traditionellen Citylauf am 11. Mai aus. Statt durch die Innenstadt geht es für die Läuferinnen und Läufer durch den Grunewald. Die ursprüngliche Strecke führt auch durch Straßen, über die der Verkehr gerade umgeleitet wird. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Nacht ist es meist nur locker bewölkt oder auch längere Zeit klar. Ganz vereinzelt kann sich Nebel bilden. Bei aktuellen 9 Grad in Berlin-Spandau, 16 in Kreuzberg, 9 Grad auch in Perleberg und 15 in Ruhland. Der Dienstag startet meist noch heiter und freundlich. Vom Süden kann dann mehr Regen und Wolken auf uns zukommen. Die Höchstwerte liegen dann bei 23 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und zwar erstmal mit einer Gefahreninformation für den Kiffhäuserkreis in Thüringen. In Bad Frankenhausen kommt es aufgrund eines Heuballenbrandes zu starker Rauchentwicklung. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen und schalten Sie Klimaanlagen und Lüftungen aus. Dann kommen wir zu den Straßen. Die A3 Passau Richtung Linz ist zwischen Passau Süd und Pocking bis 6 Uhr früh gesperrt. Die Umleitung führt über die U97. Die A4 Görlitz Richtung Dresden ist zwischen Weißenberg und Bautzen Ost nach einem Unfall gesperrt. Die A27 Bremen Richtung Bremerhaven wird zwischen Schwanewede und Utlede nach einem Unfall mehrfach kurzzeitig gesperrt. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Neukölln ist zwischen Hohenzollerndamm und Kreuz Schöneberg wegen Tunnelwartungsarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Und die Abus ist ab Hüttenweg stadteinwärts gesperrt. In eine gute und vor allem sichere Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Mein Name ist Reza Wafa. Hallo. Nur noch wenige Stunden, dann ist das Online-Portal eröffnet. Dann können die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen. Die 358.000 Mitglieder haben dafür dann 2 Wochen Zeit. Kurz danach, am 6. Mai, soll CDU-Chef Friedrich Merz dann zum Kanzler gewählt werden. Der Zeitplan, der steht also. Aber da ist noch eine Menge Sand im Getriebe bei Union und SPD, findet unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Der Koalitionsvertrag steht, aber so richtig aufeinander eingespielt wirken die Koalitionäre noch nicht. Besonders deutlich wurde das am Beispiel Einkommenssteuersenkung. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht wörtlich:
Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken.
Sicher sei das aber nicht, betonte der wohl nächste Kanzler Friedrich Merz in der ARD-Sendung Karin Mioska.
Das wollen wir erreichen, aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Und das ist etwas, was mich auch mit Lars Klingbeil verbindet. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können.
Was er damit meint: Die Einkommenssteuersenkung findet sich zwar im Koalitionsvertrag, aber im Koalitionsvertrag steht auch, dass alle Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Also egal, was im Vertrag so angekündigt wird, es klappt am Ende nur, wenn auch genügend Geld da ist. Nur Stunden bevor Parteichef Merz das Fragezeichen setzt, hatte sein Generalsekretär Carsten Linnemann ein Ausrufezeichen hinter die Einkommenssteuersenkung gepackt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten.
In der CDU heißt es beim Thema Einkommenssteuersenkung also: Kommt sicher, wenn man Linnemann fragt. Kommt, sofern das Geld da ist, wenn man Merz fragt. Und das Geld kommt in diesem Fall nicht aus den bereits beschlossenen Schulden in Höhe von 1 Billion Euro. Nein, die Wirtschaft muss wieder brummen, erklärt der noch und vielleicht auch weiterhin Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD.
Da ist die Schrittfolge wichtig. Das ist wichtig, dass wir jetzt die Wirtschaft in Gang bringen. Das machen wir, indem wir die Stromsteuer senken, dass wir wettbewerbsfähige Energiepreise haben und dass wir Anreize für privatwirtschaftliche Investitionen geben. Sogenannte Superabschreibungen. Wenn die Wirtschaft dadurch in Gang geht, haben wir den Spielraum auch für Entlastung. Wir haben gesagt, nicht mit der Gießkanne, sondern für Menschen mit normalen und unteren Einkommen. Denn die müssen mehr Geld in der Tasche haben. Die haben unter der Inflation ja auch besonders gelitten.
Ein bisschen Sand im Getriebe gab es auch beim Thema Mindestlohn. Der Koalitionsvertrag verweist auf die dafür noch notwendige Arbeit der Mindestlohnkommission. Und dann steht da wörtlich:
Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar.
Das hat Lars Klingbeil von der SPD auch bestätigt.
Es gilt das, was im Text steht. Wir halten die 15 Euro für erreichbar. Also,
aber nur Stunden zuvor sagte Friedrich Merz im Interview mit der Bild:
Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben. Der Mindestlohn kann bei dieser Höhe zum 01.01.2026 oder 27 liegen. Aber das bleibt die Aufgabe der Mindestlohnkommission, das in eigener Autonomie auch festzulegen.
Fazit: Scheinbar keine unüberbrückbaren Differenzen. Über allem schwebt halt die Kassenlage. Und zum besseren Einspielen haben Union und SPD ja jetzt regulär 4 Jahre Zeit.
Vorausgesetzt, die SPD-Mitglieder stimmen dem Koalitionsvertrag in dem Online-Voting zu. Denn das ist nicht unbedingt ein Selbstläufer. Der Widerstand gegen den Koalitionsvertrag wächst nämlich. Jetzt hat sich der Bundesverband der SPD-Jugendorganisation gegen ein schwarz-rotes Bündnis ausgesprochen. Vorher hatten schon viele Juso-Landesverbände angekündigt, mit Nein zu stimmen. So auch der Landesverband in Schleswig-Holstein. Für die dortige Vorsitzende Imke Grützmann ist der Vertrag in Teilen nicht tragbar. Meine Kollegin Nina Zimmermann vom Norddeutschen Rundfunk hat sie gefragt, was genau nicht annehmbar ist.
Wir haben im Nachhinein zu dem Sondierungspapier, das rauskam, als Jusos rote Linien für uns formuliert, von denen auch namentlich die Zweiklassenstaatsbürgerschaft zum Beispiel wieder rausgefallen ist, die ja angekündigt wurde. Allerdings gibt es natürlich trotzdem noch Punkte, die wir sehr, sehr kritisch sehen. Das ist zum Beispiel die Abschaffung des 8-Stunden-Tags, die Gewerkschaften hart erkämpft haben. Die Rückkehr zum Hartz-IV-System mit dem Vermittlungsvorrang und den geplanten Vollsanktionen, die wir für nicht tragbar halten. Und natürlich im Bereich Migration und Asyl die geplante Rückführungsoffensive, das Ende von freiwilligen Aufnahmeprogrammen, die de facto eine Zusammenarbeit mit der Taliban zum Beispiel nach sich ziehen würden. Und das halten wir einfach nicht für tragbar.
Also klare rote Linien vorher schon definiert, an die jetzt rangefahren wurde. Wollen Sie mit dieser Ablehnung des Vertrages ein politisches Signal setzen? Oder ist es wirklich Ihr Ziel mit den Jusos, diese Koalition dann auch tatsächlich zu verhindern?
Also um eine Verhinderung der Koalition geht es nicht. Was mit dem Nein auf jeden Fall aber deutlich werden soll, ist, dass Nachverhandlungen nicht nur möglich sind, sondern auch nötig sind. Weil wir denken, dass mit der Zukunftsvision, die in diesem Koalitionsvertrag beschrieben wird oder eben nicht beschrieben wird, ehrlicherweise. Einfach keine Politik für die nächsten 4 Jahre gemacht werden kann, die die Fragen unserer Zeit beantwortet.
Was befürchten Sie denn auch für Ihre Partei, für die SPD, wenn die SPD so in eine Koalition mit der Union geht, jetzt nicht noch mal groß nachverhandeln kann, mit unter 17% vielleicht ja auch nicht der Taktgeber sein kann? Was befürchten Sie unter diesen Vorzeichen für Ihre Partei?
Das ist natürlich immer so ein Blick in die Glaskugel, aber es sind natürlich zentrale Themen der Sozialdemokratie, die in den Verhandlungen unter die Räder gekommen sind. Und das ist natürlich ein Problem der Glaubwürdigkeit für uns, aber eben auch der Grundhaltung unserer Partei, die mit den einigen dieser Punkte, die da verhandelt wurden, widersprechen.
Wobei man ja sagen muss, dass die SPD die Wahlverliererin war und diese Inhalte anscheinend nicht zu mehr Stimmen geführt haben.
Also es ging ja in den Kanzlerduellen zum Beispiel sehr viel um ein Thema, und das war das Thema Migration und Asyl. Viele andere Themen wurden da wenig bis gar nicht bespielt und besprochen, auf die meiner Meinung nach die SPD auf jeden Fall eine sehr gute Antwort gehabt hätte, die eben auch den, das klingt immer so plump, aber den kleinen Menschen deutliche Erleichterungen gebracht hätten. Was ja auch der Koalitionsvertrag jetzt gerade relativ klar benannt hat, ist, dass alles, was da drin steht, unter Finanzierungsvorbehalt steht. Mhm. Und die Instrumente, wie man all das, was man politisch machen müsste, ausfinanzieren könnte, die gibt es ja, aber die werden halt nicht angefasst.
Ja, das wurde ein bisschen vertagt, alles, was da noch an Konfliktpotenzial in der Luft schwebt. Sie sagen ja, wir haben ein Interesse daran, dass von dem Laden unserer SPD noch etwas übrig bleibt. Jetzt haben Sie mit den Jusos auch die Parteispitze im Blick, aktuell Lars Klingbeil und Saskia Esken. Sie fordern aber eine umfassende Erneuerung. Sollen die beiden jetzt den Weg freimachen?
Also im Sommer gibt es ja einen Bundesparteitag und wir haben uns deutlich dafür ausgesprochen, dass es eine umfassende Erneuerung braucht, dass es eben nicht in Ordnung ist, dass quasi während Wahlkreise am Wahlabend noch ausgezählt wurden, Lars Klingbeil schon direkt nach dem Fraktionsvorsitz greift. Und wir sehen da ganz klar die Notwendigkeit eines basisdemokratischen Prozesses, wie auch schon im Vorhinein zur Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Wir denken, das wäre jetzt das, was die Partei braucht, um sich einfach glaubwürdig neu aufzustellen.
Sollen die beiden auch den Weg freimachen, auch wenn sie in der Regierung sitzen sollten, also im Kabinett als Minister, Ministerin? Saskia Esken scheint das ja immer noch anzustreben. Das könnte ja durchaus eine große politische Beschädigung sein von den beiden.
Wir haben uns auch dafür ausgesprochen, dass es auf Bundesebene eine Trennung von Ministerinnenposten, Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz geben sollte, also auf jeden Fall.
Sagt die Juso-Vorsitzende des Landesverbandes Schleswig-Holstein, Imke Grützmann. Sie hören die ARD-Infonacht. Es ist 2.12 Uhr. Ich denke, es war schrecklich. Mit diesen Worten hat US-Präsident Trump auf den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy reagiert. Dabei wurden 35 Menschen getötet und mehr als 100 weitere verletzt. Trump sagt weiter, ihm sei gesagt worden, Russland habe einen Fehler gemacht. Soweit die Reaktion aus den USA. In Europa wertet man die Attacke als eindeutiges Kriegsverbrechen. Und was sagen die Russen zu dem Angriff? Dazu unsere Korrespondentin Stefanie Markert.
Die Lesart in Moskau ist eine andere. Russische Iskander-Raketen seien vielmehr auf das Treffen des Kommandostabs der Truppe Seversk in Sumy abgefeuert worden, so das russische Verteidigungsministerium. Bei dem gezielten Angriff seien über 60 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte ums Leben gekommen, Kreml-Sprecher Peskow. Ich kann Sie nur an die wiederholten Aussagen unseres Präsidenten und unserer Militärvertreter erinnern, wonach unsere Streitkräfte ausschließlich militärische und quasi-militärische Ziele angreifen. Von den getöteten Besuchern einer Palmsonntagsmesse in einem zivilen Bus und einem zerstörten Universitätsgebäude keine Rede. Nur dies Kiew würde eben die ukrainische Bevölkerung als menschlichen Schutzschild benutzen, denn man habe im Zentrum dieser dicht besiedelten Stadt eine Veranstaltung mit Militärs abgehalten. Russlands Außenminister Lavrov. Wir haben Fakten darüber, wer sich in der getroffenen Anlage in Sumy aufgehalten hat. Es gab ein weiteres Treffen ukrainischer Militärführer mit ihren westlichen Kollegen, die sich entweder als Söldner oder jemand anderes ausgaben. Dort sind Militärangehörige aus NATO-Staaten stationiert. Alle wissen, dass die die direkte Kontrolle ausüben. Zum vollständigen Bild gehört auch, was ein ukrainischer Lokalpolitiker auf Telegram schreibt. Er klagt den Militärchef seiner Region an, Soldaten der 117. Brigade der Territorialverteidigung zu einer Auszeichnung in Sumy versammelt zu haben, und fordert deshalb seinen Rücktritt. Das Treffen, ein souveränes Recht der Ukraine auf ihrem Territorium. Für Russland aber der Vorwand für den Raketenangriff, ohne Rücksicht auf zivile Opfer.
Die ARD-Infonacht.
Das ist eine düstere Prognose für die Renten- und Krankenkassenbeiträge. Experten vermuten, der Koalitionsvertrag von Union und SPD, der könnte höhere Beiträge für Rente und Krankenkasse bedeuten, was wiederum für weniger Geld im Portemonnaie sorgt. Das ist ja nichts Neues, dass die Krankenkassen davor warnen, dass ihre Kosten steigen und sie dann diese gestiegenen Kosten an die Kunden weitergeben müssen. Aber wie kann man diese Spirale der Preiserhöhung mal durchbrechen? Wäre es vielleicht eine Lösung, statt vieler Krankenkassen nur eine einzige zu haben? Einige Länder machen das ja schon so. Juliane Neubauer hat sich mit der Frage beschäftigt.
Vor knapp 150 Jahren gab es in vielen Orten oder Betrieben eigene kleine Krankenkassen. Zu Spitzenzeiten gab es fast 6000. Über die Jahrzehnte fusionierten immer mehr Kassen, um wirtschaftlicher und effektiver arbeiten zu können. Kurz nach der Wende waren es noch 1200. 2015 waren nur noch ein Zehntel davon auf dem Markt und die Anzahl sinkt noch weiter, erklärt Florian Lanz vom Verband der gesetzlichen Krankenkassen GKV.
In den letzten 10 Jahren ist die Anzahl der Krankenkassen um 25% zurückgegangen. Wir sind jetzt bei 94 Krankenkassen. Zum Jahreswechsel gab es schon wieder einen Rückgang. Ich glaube nicht, dass man eine optimale Anzahl an Krankenkassen festlegen sollte.
Auch wenn das Leistungsspektrum gesetzlicher Krankenkassen größtenteils identisch ist, sei es für die 75 Millionen Versicherten in Deutschland trotzdem ein Vorteil, dass ein Wettbewerb zwischen den Kassen existiere. So müssten die Institutionen ihre Effizienz und ihren Service immer wieder weiterentwickeln, sagt Lanz.
Entscheidend ist doch, dass wir ein System haben, wo jede Versicherte und jeder Versicherte sagen kann, diese Krankenkasse gefällt mir nicht. Ich wechsle in eine andere Krankenkasse. Und dass es eine echte Wahlmöglichkeit gibt.
Durch eine Vereinheitlichung der gesetzlichen Krankenkassen, wie es zum Beispiel in Dänemark oder Österreich organisiert ist, würden nur geringe Einsparungen erreicht, weiß Gesundheitsökonom Hartmut Reiners.
Also die Verwaltungskosten würden sich durch eine, sagen wir mal, Einheitsversicherung im Promillebereich verändern, weil die ganzen Aufgaben, die bleiben ja die gleichen. Man würde Vorstandsetagen und einige Leitungspositionen einsparen. Aber die ganzen Abrechnungsaufgaben und so weiter, die bleiben ja und dafür müssen auch Beschäftigte her.
Bisher habe man durch Fusionen kaum Personalkosten einsparen können, erklärt Reiners. Eine Erhebung im Auftrag der Ärztezeitung zeigt, dass die Vorstandsgehälter mit rund 25 Millionen Euro pro Jahr zu Buche schlagen. Klingt viel, das sind aber gerade mal 0,09% der Gesamtausgaben. Das Bild der Krankenkasse als träges Verwaltungsorgan würde den Kassen nicht gerecht, findet Florian Lanz vom GKV.
Wenn alle im Gesundheitswesen so flexibel wären, was eigene Veränderungen anbelangt, wie die gesetzlichen Krankenkassen, ich denke nur an die Krankenhäuser beispielsweise, und wenn alle so sehr auf Effizienz getrimmt wären wie die gesetzlichen Krankenkassen, dann hätten wir viele Probleme im Gesundheitswesen mit Sicherheit nicht.
Lanz hofft darauf, dass die Hauptakteure des Gesundheitssystems, also Fachärztinnen und Ärzte, Krankenhausbetreiber, die Apothekenbranche und die Krankenkassen, mehr aufeinander zugehen. Er kritisiert, dass zu oft die Interessen der Branchenvertreter und nicht die Gesundheit der Patientinnen und Patienten im Fokus stehe.
Nur noch ein paar Wochen ist die jetzige Regierung aus SPD und Grünen an der Macht. Und die nutzt sie, um schutzbedürftige Menschen aus Afghanistan in Deutschland aufzunehmen. Das sei schon länger so geplant gewesen. Das ist aber genau das, was die Union als möglicher künftiger Partner der SPD nicht will. Über die Reaktion Dietrich Karlmeurer.
Empörung bei der Union. Kurz vor dem geplanten Regierungswechsel sollen offenbar noch weitere gefährdete Afghaninnen und Afghanen nach Deutschland gebracht werden. Scharf kritisiert das etwa Sachsens Innenminister Armin Schuster. Der CDU-Politiker nennt das, Zitat, wirklich infam und vollkommen verbohrt. Schuster steht mit seiner Kritik nicht allein. Bei Welt.tv wettert CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Ich habe gesehen, dass Flieger nach Deutschland kommen. zum Teil nicht sicherheitsüberprüft. Das geht gar nicht.
Ein Vorwurf, den die geschäftsführende Bundesregierung zurückweist. Alle Afghaninnen und Afghanen würden vor einer Aufnahme in Deutschland streng überprüft werden.
Sicherheit hat dabei oberste Priorität,
sagt die Sprecherin des Bundesinnenministeriums Sonja Kok und erläutert, wie die Überprüfung, die in Pakistan stattfindet, abläuft.
Es finden vor Ort unter anderem detaillierte Sicherheitsbefragungen statt. Es werden Papiere überprüft und es werden Erkenntnisse, die den Sicherheitsbehörden in Deutschland vorliegen. Denen wird es abgeglichen.
Kok erklärt weiter.
Die Überprüfungen dienen dazu, Personen von einer Aufnahme und Einreise nach Deutschland auszuschließen, bei denen Sicherheitsbedenken bestehen oder sonstige Ausschlussgründe vorliegen.
Deutschland hatte nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan 2021 ein Bundesaufnahmeprogramm gestartet, um besonders gefährdeten Menschen zu helfen. Annelie Titel, die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, sagt, dabei geht es nicht nur um frühere Ortskräfte der Bundeswehr und ihre Familien, sondern zum Beispiel auch um Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten.
Also die Menschenrechtssituation in Afghanistan hat sich seit der Machtübernahme des de facto Regimes der Taliban deutlich verschlechtert und das geht auch immer weiter bergab. Die systematische Diskriminierung und Unterdrückung hat Afghanistan zu einem der weltweit gefährlichsten Orte für Frauen und Mädchen werden lassen und Kritikerinnen und Kritiker der Taliban sind starker Repression ausgesetzt.
Aktuell warten rund 2600 Afghaninnen und Afghanen auf ihre Ausreise. Neue Aufnahmezusagen werden derzeit nicht erteilt, sagt die Sprecherin. Doch die bereits erteilten Zusagen seien verbindlich. CDU, CSU und SPD hatten im Zuge ihrer Koalitionsgespräche vereinbart, künftig freiwillige Aufnahmeprogramme zu beenden.
Das Geld sitzt ja bekanntlich nicht locker. Gerade im Moment wird überall gespart. In Brandenburg will die Landesregierung unter anderem bei den Kitas sparen, vor allem bei der Kita-Betreuung. Brandenburgs Wohlfahrtsverbände, die machen jetzt aber mobil gegen die geplanten Kürzungen. Nico Hecht dazu.
Die Wohlfahrtsverbände in Brandenburg warnen auf Plakaten. Da kannst du nicht sparen. Gemeint sind die Kitas in Brandenburg, ein Bereich, auf den gerade Eltern seit Jahren schon mit Sorgen gucken, weil sie ihre Kinder oft nicht so betreut sehen, wie es sein sollte, sagt Katharina Quaiser, Elternvertreterin in Potsdam.
Weil eben Qualitätsentwicklung auf der Stelle tritt, weil eben Fachkräfte überhaupt gar keine Kraft mehr haben. Ja? Eine Belastungsstufe, die auf keine Kurhaut geht.
Entlastung sollte eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels bringen. Statt bisher 4,25 Kinder sollte ein Erzieher ab August 4 Kinder betreuen müssen. Doch das hat die Landesregierung nun wieder gekippt. Der Ärger darüber schon wieder diskutieren zu müssen, nach den vielen Protesten schon letztes Jahr, ist Elternvertreterin Quaiser anzuhören. Denn eigentlich war man sich mit der letzten Landesregierung doch längst einig, dass Entlastungen dringend nötig seien.
Wie kann denn jemand, ein erwachsener Mensch, Kinder gut versorgen, wenn er selbst nicht gut versorgt ist? Das ist doch jedes Mal genau dieses Thema, dass wir den Beruf attraktiver machen müssen und dass das einfach ein Ort ist, wo man gerne arbeitet und nicht kaputt geht.
Doch darüber hinaus soll noch weiter gespart werden. Künftig soll Betreuung nur noch bis 8 Stunden finanziert werden. Für viele Eltern sicher ein Problem. Denn laut Landesamt für Statistik wurden 2024 mehr als 2/3 der Kita-Kinder mehr als 8 Stunden täglich betreut. Ohne Finanzierung könne so eine Betreuung aber nicht mehr angeboten werden, so Angela Schwers vom AWO-Vorstand.
Das heißt natürlich, wenn ich nicht 40 Stunden arbeiten kann, dann gehe ich in den Teilzeitjob. Und Teilzeitjobs sind für die Rente sehr schädlich.
Und sie bedeuten auch deutlich weniger im Portemonnaie. Außerdem stünden die Fachkräfte ihren Firmen auch deutlich weniger Stunden zur Verfügung, beklagen die Unternehmensverbände. Unterm Strich, fasst Jens-Uwe Scharf von der Caritas zusammen, würden solche Sparpläne eine ganz kurzsichtige Familienpolitik bedeuten.
Ohne Kindertagesstätten, das klang ja hier schon an, Schulen, Kinderärzten, ist es schwer, die hohe Beschäftigungsquote von Eltern im Land zu halten, die nötigen Fachkräfte zu binden und Familien letztlich ein gutes Zuhause hier im Land Brandenburg zu geben.
Die Wohlfahrtsverbände starten deswegen nun eine Kampagne, die in ganz Brandenburg darauf hinweisen soll, wo Kitas oder andere soziale Einrichtungen von den Sparplänen bedroht sind. Verbunden mit der Forderung, die Streichpläne zurückzunehmen.
Brandenburgs Wohlfahrtsverbände machen mobil gegen die Sparpläne. Nico Hecht war das.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Tom Gerntke.
11 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Kölner Haie im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft standen. 2014 war das. In diesem Jahr aber ist es mal wieder soweit, denn die Kölner gewannen Spiel 6 in der Serie Best of 7 gegen Ingolstadt und das nach einem wahren Krimi-Burkhardt-Hupe.
9 Minuten und 4 Sekunden waren gespielt in der pickepackevollen Kölner Arena. In der Verlängerung 2:2 stand es nach 60 Minuten. Dann erwischte Justin Schütz die Scheibe in der neutralen Zone, ging auf und davon, war nicht mehr zu halten und endlich hatte er auch einmal die Ruhe und die Präzision, so einen Tempogegenstoß unterzubringen. Der Nationalspieler schoss hinein ins Tor, ins Glück. Köln steht zum ersten Mal seit 11 Jahren wieder im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft, hatte an diesem Abend viele Probleme zu überwinden, einen 0:2 Rückstand aufzuholen. All das ist gelungen vor 18.600 Zuschauern in der ausverkauften Arena. Und nun also kommt es zur Finalserie zwischen den Eisbären aus Berlin und den Haien aus Köln.
In der Frauenbundesliga scheint die Meisterschaftsfrage ja seit dem vergangenen Wochenende bereits geklärt zu sein. Der Titelverteidiger Bayern München liegt 8 Punkte vor dem ersten Verfolger, dem VfL Wolfsburg, und das 3 Spieltage vor Ende. Spannend wird es also vor allem im Kampf ums internationale Geschäft. Wolfsburg, Frankfurt und auch Leverkusen mischen da oben mit. Zum Abschluss des 19. Spieltags aber gab es für Bayer nur in An- und Abführung ein 1:1 im Rhein-Derby gegen Köln. Ina Kast, was bedeutet dieses Ergebnis denn nun für die Tabelle?
Das bedeutet, dass Wolfsburg jetzt die besten Chancen hat, den begehrten zweiten Tabellenplatz bis zum Saisonende zu verteidigen. Dieser Platz berechtigt ja zur direkten Champions League-Teilnahme. Er wäre für die VfL-Frauen wahnsinnig wichtig, denn die Saison werden sie ja zum ersten Mal seit 2012 ohne Titel abschließen. Allerdings ist das Rennen um Rang 2 total eng. Die Frankfurterinnen auf Platz 3 liegen nur einen Punkt hinter Wolfsburg und sie haben die bessere Tordifferenz. Für Leverkusen wird es wahnsinnig schwierig, nach dem Remis gegen Köln zumindest Platz 3 und damit die Champions-League-Qualifikation zu erreichen. Der Abstand beträgt nun schon 4 Punkte. Bei nur noch 3 Spieltagen lohnt sich ja auch immer der Blick aufs Restprogramm und da sticht mir besonders der letzte Spieltag ins Auge. Wolfsburg muss dann noch gegen Leverkusen spielen und so einen Brocken hat Frankfurt beim Restprogramm nicht mehr.
Glitzer, Glanz und Glamour, das war in den vergangenen Tagen angesagt und zwar in den USA beim Golf Masters in Augusta. Auf den berühmten Grüns an der Magnolia Lane triumphierte am Ende Rory McIlroy und machte damit seinen Karriere-Grand Slam perfekt. Christoph Prössel mit den Reaktionen aus McIlroys Heimat Nordirland.
Die frühe Sperrstunde konnte die Party nicht verhindern. Im nordirischen Hollywood harrten die Fans aus, um dann den Sieg des Nordiren zu feiern. Kein Bier mehr nach 22 Uhr, doch Geschichte schrieb Rory McIlroy erst gut 2 Stunden später mit seinem Sieg. Die Freude war trotzdem riesengroß in seinem Heimatclub in der Nähe von Belfast. Ich war runter mit den Nerven, sagte Ruth Watt, die hier die Frauenmannschaft führt, und besser kann man das Spiel wohl nicht zusammenfassen. Sie sei enorm stolz, sagte Watt. In den britischen Zeitungen ist Rory McIlroy die große Sportgeschichte. Er ging durch die Hölle und steht nun ganz oben, schreibt der Daily Telegraph. 11 Jahre musste McIlroy auf diesen Moment warten. 11 Jahre hatte er keinen großen Titel mehr gewonnen. Zeit für Emotionen.
The one thing I would say to my daughter Poppy that's sitting over there, never give up on your dreams. Never ever give up on your dreams.
Das sei die Nachricht an seine kleine Tochter Poppy. Gib deine Träume niemals auf, sagte Rory McIlroy nach dem Sieg. Er ist der erste Europäer, dem der Traum vom Karriere-Grand Slam erfüllt wird, alle 4 wichtigen Turniere gewonnen zu haben.
Ja, und neben dem Eintrag in die Geschichtsbücher des Golfsports gab es auch noch ein wenig Geld obendrauf, umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro.
Das war der Sport mit Tom Gerke.
Infonacht. Nachrichten.
Um 2.29 Uhr mit Olaf Knapp. Die SPD lässt von heute an ihre Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Zuvor warb die Parteispitze in Hannover dafür, das Papier anzunehmen. Aus der Nachrichtenredaktion Torben Müller.
Es stehe verdammt viel auf dem Spiel, sagte SPD-Chef Klingbeil bei der Diskussionsrunde in Hannover. Der russische Angriff auf die Ukraine, die Zollpolitik der USA und im Inland die AfD bedrohten Wohlstand und Frieden, warnte er. Deshalb sei es wichtig, für den ausgehandelten Vertrag zu stimmen und eine stabile Regierung in Deutschland zu bilden. Vor allem die Partei Linke ist unzufrieden mit dem Papier und kritisiert besonders die Vereinbarungen zu Migration und Sozialpolitik. Bis einschließlich 29. April können die Mitglieder ihr Votum abgeben.
Die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Kallas, hat Russland vorgeworfen, an einem Ende des Krieges in der Ukraine nicht interessiert zu sein. Der jüngste Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy zeige, dass der Kreml einzig und allein den Krieg wolle, sagte Kallas nach einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Inzwischen arbeite man am 17. Sanktionspaket gegen Russland. Ungarns Parlament hat Verfassungsänderungen beschlossen, die die Rechte von Minderheiten einschränken. Sie richten sich gegen Schwule, Lesben und nonbinäre Menschen. Florian Haas mit den Details.
Da steht jetzt drinnen, dass ein Mensch ausschließlich als Frau oder als Mann definiert werden kann. Damit spricht die Regierung allen Personen, die mit atypischen Geschlechtsmerkmalen geboren werden oder die sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen als dem bei der Geburt zugewiesenen, quasi die Existenz ab. Außerdem können LGBTQ-Veranstaltungen wie die bekannte Pride Parade in Budapest einfach untersagt werden fortan. Teilnehmern und Organisatoren drohen Geldstrafen. Das Ganze mit dem Verweis auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen und deren Entwicklung.
In einem Gericht in New York beginnt heute die Neuauflage des MeToo-Prozesses gegen Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein. Wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung war er vor 5 Jahren zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Wegen Verfahrensfehlern wurde das Urteil allerdings vor 1 Jahr wieder aufgehoben. In den ersten Tagen des neuen Prozesses sollen zunächst die Geschworenen ausgesucht werden. Im Laufe des Verfahrens müssen dann die beiden Hauptzeuginnen erneut aussagen. Der Fall Weinstein hatte 2017 die weltweite MeToo-Bewegung maßgeblich ins Rollen gebracht. Das Wetter in Deutschland, in der Nacht meist klar und trocken, im Süden und Nordosten vereinzelt Regen möglich. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Am Tage dann wechselnd bewölkt, gebietsweise heitere Abschnitte, nur regional Schauer, Höchstwerte 16 bis maximal 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Es gibt eine Gefahreninformation für den Kiffhäuserkreis in Thüringen. In Bad Frankenhausen kommt es aufgrund eines Heuballenbrandes zu starker Rauchentwicklung. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen und schalten Sie Klimaanlagen und Lüftungen aus. Gucken wir mal auf die Straßen, da ist nicht so viel los. Es gibt 2 Sperrungen, zum einen die A3 Passau Richtung Linz, die ist zwischen Passau Süd und Pocking bis 6 Uhr früh gesperrt. Die Umleitung führt über die U97. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Neukölln ist zwischen Hohenzollerndamm und Kreuz Schöneberg wegen Tunnelwartungsarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Und die Avus ist ab Hüttenweg stadteinwärts gesperrt. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Theresa Raffa. Hallo. Sogar die Anhänger von Donald Trump sind wahrscheinlich überrascht über die Geschwindigkeit, mit der der US-Präsident nicht nur die USA selbst, sondern vor allem die Weltpolitik gerade ändert. Die unberechenbare Außenpolitik ist das Thema in der gut kommenden halben Stunde im Tagesschau-Podcast 11KM mit Viktoria Koopmann.
Kein Tag ohne neue Donald-Trump-Schlagzeile. Mit seiner Zollpolitik hat der US-Präsident zuletzt die Börsen komplett durcheinander gewirbelt. Bündnispartner grübeln. Wo soll das alles noch hinführen? Make America Great Again. Trumps Slogan auf der roten Baseball-Cap gilt auch für seine Politik, auch außerhalb der USA. In dieser FKM-Folge schauen wir darauf, wie Donald Trump Außenpolitik macht. Was sind seine Ziele und Ideen auf internationaler Ebene? Was treibt ihn an in Sachen Ukraine, Russland, im andauernden Nahostkonflikt oder mit China? Das erklärt und bewertet der langjährige BR-Politikredakteur Clemens Fernkotte. Er beobachtet Trump seit 10 Jahren, seitdem er die goldene Rolltreppe im Trump Tower heruntergefahren ist. Hallo Clemens.
Victoria, grüß dich, hallo.
Er liebt es, jeden Tag die globalen Schlagzeilen zu dominieren. Von daher ist die Frequenz für ihn das Normale, für alle anderen, für uns auch, ist es fast kaum zu bewältigen. Was sind letztendlich die Dinge, die er schon angeschoben hat? Eins war Russland-Ukraine. Da hatte er vorher angekündigt, geht ganz schnell.
They don't know how to end the war. I think I do know how to end the war.
Aber unterm Strich sehen wir, dass Putin gar nicht darauf reagiert. Und mittlerweile ist dieses Thema schon wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Dann sagt er Gaza, Israel.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too.
Ja, die Palästinenser, das sieht ja alles total zerstört aus. Das ist ja ein Trümmerfeld, ein Gazastreifen, ohne zu sagen, warum und wieso das jetzt ein Trümmerfeld ist, komplett. Und die könnten ja raus und wir könnten dann, das hat er dann später einmal gesagt, das ist a very important piece of real estate. Mhm. So, also ganz, ganz toller Immobilienbesitz und das könnte dann auch unter US-Kontrolle geraten und deswegen könnte man eine Riviera draus machen.
We'll own it and create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area.
Das dritte ist das Entscheidende für uns. Das Verhältnis zu Europa, er dämonisiert jeden Tag und alle seine Mitarbeiter Europa.
The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it.
Die Europäische Union sei wirklich gegründet worden. Man kann es vielleicht hören, dass ich mir doch eine gewisse Fingerzeig an den Schädeldecke mache.
Clemens tippt sich sehr deutlich an den Kopf mit beiden Händen.
Dass sie gegründet worden sei, um die USA zu screwen, einfach dann in Würgegriff zu nehmen und auszupressen, was in jederlei Hinsicht falsch ist.
We need Greenland for national security and even international security and we're working with everybody involved to try and get it. And I think we're gonna get it. One way or the other, we're gonna get it.
Und das vierte sind und fünfte sind natürlich dann auch diese Ideen. Grönland müsse dann irgendwie letztendlich zu den Vereinigten Staaten gehören. Kanada müsse der 51. Bundesstaat der USA werden.
I think Canada would be much better off being a 51st state because we lose $200 billion a year with Canada, and I'm not gonna let that happen. It's too much. Now, if they're a 51st state, I don't mind doing it.
Da war schon so einiges los in den ersten Wochen von Donald Trumps zweiter Amtszeit. Was auffällt in Trumps Äußerungen, sind immer wieder Wörter wie lose und win. Es geht ums Gewinnen, darum nicht als Verlierer dazustehen. Ist das für dich die Leitlinie seiner bisherigen Außenpolitik?
Er betreibt Außenpolitik, als sei es seine Außenpolitik, und zwar ihr persönlich. Das heißt also, wenn er von mir aus den Eindruck hat, also Bündnisse, Verabredungen, Verträge zählen für ihn nicht. Wenn er den Eindruck hat, dass sein Partner auf internationaler Bühne, wenn er den mag oder sich mit dem gut versteht, dann sind auch die Beziehungen der Vereinigten Staaten mit diesem Land super. Beispiel ist Putin. Also er findet denn irgendwie letztendlich, er sagt kein einzig böses Wort, ganz im Gegenteil, über den russischen Staatspräsidenten und vom Internationalen Strafgerichtshof unverändert gesuchten mutmaßlichen Kriegsverbrecher. Mhm. Alles gut.
He's a very smart guy. He's a very cunning person.
Sobald dann jemand kommt und ihm widerspricht, etwas, was er wohl offenkundig seit frühester Kindheit, soweit wollen wir nicht zurück, hasst, dann kann er jegliches Maß verlieren. Das hat man gesehen mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Zelensky, als er da war. Es war eine öffentliche Hinrichtung.
You gotta be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards.
als eigentlich Selenskyj kommen wollte und sagen, okay, wir können hier eine Vereinbarung treffen über Bodenschätze und so weiter, aber sie müssen uns auch gegen Russland helfen. Und dann hat er nämlich Selenskyj widersprochen, weil er sagt, ja, wenn ich Präsident gewesen wäre, das gar nicht passiert. Und das letztendlich waren Sie, Selenskyj, ja auch selber schuld. Und dann wagte der zu widersprechen.
We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel.
Und dann ging's dann los.
You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
Er hat gesagt, so, wollen Sie einen dritten Weltkrieg? Dann kam die ganze Kaskade auf ihn runter gerade. Das heißt also, wie er auftritt, ist er erwartet nichts anderes als, man kann es fast nicht anders sagen, Unterwerfung.
All right, I think we've seen enough. What do you think? This is going to be great television.
Und vor allen Dingen, er ist jemand, der ja, enorm eitel ist. Mhm. Der britische Premierminister war auch da, alle kamen irgendwann mal. Wenn es einen deutschen Bundeskanzler Merz gibt, dann wird er irgendwann auch mal nach Washington gehen. Aber Starmer brachte dann so eine Einladung dann mit vom britischen König Charles III. Ja. Und dann schön unterschrieben mit dem Siegel und er zeigte das alles in die Kamera. Und man merkt ja geradezu, die Mutter Trumps stammt aus einer britischen Insel, die dann irgendwann im jungen Alter dann nach New York und dann Trumps Vater geheiratet hat. Auf jeden Fall, da hat er eine Beziehung zu, auch zum König, ganz wichtig. Und war also stolz wie Oscar darüber. Das hat ihn aber überhaupt nicht dran gehindert. Dann sagt er, ihr könnt mir huldigen, aber ich mache trotzdem das, was ich mache. Das hat gar keinen Einfluss.
And nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours and our golden age has just begun.
So hat Donald Trump das gesagt bei seiner Antrittsrede Ende Januar im Kapitol. Das goldene Zeitalter für Amerika, da schwingt Trumps Kernmotto mit, America first. Donald Trump geht's ja viel um Deals, das ist ein Wort, was er häufig verwendet, auch für politische Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Deals mit diesem Ziel, America first. Inwiefern spielt das in seiner Außenpolitik eine Rolle, also dass die USA zuerst kommen, dass die USA im Vorteil sind, abgesehen von seiner eigenen Person?
Es ist für ihn, im Gegensatz zu allen seinen Vorgängern, überhaupt kein Motto, dass es ein Geben und Nehmen gibt, dass es Kompromisse geben muss, dass man sagt, also Ihre Interessen, unsere Interessen, wo kommen wir da zusammen? Es gibt nur Win und Lose und I will never be a loser. Das heißt also, die Interessen Amerikas, die er definiert, also nationale Sicherheitsinteressen, sind Trumps Sicherheitsinteressen.
Also America first, sagst du, heißt in vielen Fällen sowas wie Trump first. Was sind denn eigentlich Trumps außenpolitische Ziele?
Wenn wir das wüssten. Nein, im Ernst, China betrachtet er als den geopolitisch größten Feind.
China takes the money out, they then loan it back. Hey, look, I know lots of folks in China. They think we are the dumbest son of a bitches in the world.
Damit befindet er sich in einer, das muss man dazu sagen, Mainstream-Stimmung der amerikanischen Politik im Kongress. Und auch seiner Vorgänger, die gesagt haben, ja, da ist nicht nur uns ein Konkurrent erwachsen in den vergangenen Jahrzehnten, sondern jemand, der uns in weiten Bereichen militärisch, technologisch, geopolitisch, strategisch den Rang ablaufen kann. Wenn das Ziel allein wäre, würde er das tun, was an sich sinnvoll gewesen wäre, nämlich mit vielen internationalen Verbündeten sich zu verabreden. Dann hätte er sich mit denen zusammengetan und gesagt, wir konfrontieren zusammen China und sagen, wissen Sie, Sie exportieren enorm viel in unsere Länder. Da sehen wir eine Disbalance, da sehen wir ein Ungleichgewicht und das wollen wir ändern. Das hat er aber nicht getan. Dass sich dann auf einmal Südkorea und Japan, die Verbündeten der USA seit Ende des Zweiten Weltkrieges, seit der Niederlage Japans, des Kaiserreiches, die engsten Verbündeten. Die Amerikaner haben 38.000 Truppen in Südkorea, dass die sich jetzt mit China verständigen, wie können wir da zusammenarbeiten, dass wir das abfedern können, weil die auch erhebliche volkswirtschaftliche Kapazität haben. Da sagt man, was und was wollen Sie nochmal als Ziel definieren, dass Sie also jetzt nun China dazu bringen, einzulenken? Ich glaube, so wird's nicht funktionieren.
Donald Trump hat ja außenpolitische Berater um sich herum. Zum großen Teil sind das andere als noch in seiner ersten Amtszeit. Wer sind diese Leute? Und in welchem Verhältnis steht Donald Trump zu diesen Beratern?
Von den Beratern ist es durchgängig verlangt, dass sie all das, was der Präsident sagt oder vielleicht auch von denen die Berater meinen, dass er es so meinen würde, uneingeschränkt vertreten. Und zwar bis zur Selbstverleugnung und bis es peinlich wird. Einige Beispiele. Marco Rubio, dem jetzigen US-Außenminister, anerkannter Senator, Florida, fast 10 Jahre im Senat, hatte mal auch gegen Trump kandidiert, 2016. Der hat bislang ausschließlich als verlängerter Arm und Sprachrohr des US-Präsidenten agiert. Es ist nicht erkennbar. Einige haben darauf vertraut und gesagt, ja, der Mann hat doch Erfahrung, der weiß doch, wie es geht, der hatte vorher einen ganz anderen Kurs gegenüber Putin, der hatte auch ganz klare Ausrichtungen Richtung Europa und NATO. Das ist alles vorbei. Die sitzen dann, die Pressekonferenzen finden nur noch in dem goldgeglitzerten Oval Office statt, sitzen auf dieser Seitenbank und halten den Mund. Die halten den Mund und gucken dann an. Es gibt mittlerweile viele, die dann sagen, also dieses ist ja auch eine öffentliche Demütigung. Also ich habe jetzt was anderes zu tun, als da mich hinzusetzen aufs Sofa 1,5 Stunden lang, um keinen Ton zu sagen und ab und zu mal zu nicken. Aber das ist also, Außenminister, so fällt aus.
I am constantly reminded of the privilege it is to serve under the leadership of my boss, President Donald J. Trump.
Das Zweite ist, jemand, der überhaupt nicht in Politik war, Steve Witkoff, das ist jemand, den Trump schon seit einem Immobilienmakler in New York, den er seit 40, 50 Jahren kennt, kennengelernt in einem Sandwich-Store, wo er offenbar Trump kein Kleingeld hatte und da stand Witkoff daneben und sagte, können Sie mir mal das Geld leihen? Und dann hat er gesagt, hier, und seitdem seien Sie wohl also gute Freunde. Das ist der Sonderbeauftragte für, man kann es fast gar nicht alles zusammenfassen, Russland, Ukraine, der für den Nahen Osten. Er soll dann also auch die Fragen zusammen mit China auch klären und ähnliche Dinge.
I have the honor of sitting in the Oval Office.
Dann hat man seinen nationalen Sicherheitsberater, Mike Waltz, ein ehemaliger Elitesoldat der amerikanischen Streitkräfte und jemand, der ihm Dinge unterbreitet. Er kann einige Dinge immer anregen. Trump hört nur das, was er tatsächlich hören möchte. Wenn, nehmen wir mal an, jetzt Waltz andere Vorschläge unterbreitet und die passen nicht in Trumps Interessen oder Ansichten im Augenblick, dann fragt er den immer, da muss es doch auch andere Methoden geben. Da gibt's doch, gucken Sie mal nach, bis ich eine Theorie finde oder ein Beispiel, das Trumps Vorstellung entspricht.
Okay, also du sagst, da kommt nicht viel Widerspruch in Washington. Vor allen Dingen, weil Donald Trump in dieser Amtszeit Menschen um sich geschart hat, von denen er schon vorher davon ausgeht, dass da wenig Kritik kommt. Gibt es denn überhaupt noch jemanden in Washington, der Trump außenpolitisch widerspricht?
Ich sage mal gut, also das ist eines der Kriterien bei der Auswahl aller Mitarbeiter, Ministerien und in ähnlichen Dingen war komplette Loyalität und Inkompetenz. So, da hast du gesagt, widersprechen Sie mir nicht. Wer kann Ihnen außenpolitisch in Washington widersprechen? Das könnte der Kongress sein, genauer gesagt der amerikanische Senat sein, zu sagen, halt, über die Veränderung der Zölle Amerikas entscheiden wir. Und wir können dann auch jede Art von Executive Order und dann einer direkten Exekutivanordnung des Präsidenten übergehen. Das wäre die Möglichkeit. Die Schmerzgrenze ist offenbar bei den Republikanern noch nicht erreicht. Was heißt Schmerzgrenze? Das merken die dann auch vor allen Dingen dann im Repräsentantenhaus, die alle 2 Jahre gewählt werden. Und in 1,5 Jahren wissen die auch schon, wenn das so weitergeht, also republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus, wenn das so weitergeht, das merken die schon, wenn die in ihren Wahlkreisen sich den Wählerinnen und dem Zorn und auch der Enttäuschung stellen, dann läuft das nicht gut. Das wäre noch ein Korrektiv.
The new administration is in the process of implementing substantial policy changes in 4 distinct areas: trade, immigration, fiscal policy and regulation.
Wer auch in Washington jemand ist, der über massiven Einfluss auf nicht nur Finanzpolitik, sondern damit auch auf die Außenpolitik hat, ist der Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, der schon seit mehreren Jahren im Amt ist und bis Herbst 26 einen Hut auf hat. Der ist jemand, dem die Märkte und damit die Welt in Washington als einzigen vertrauen, weil er tatsächlich die Unabhängigkeit der Notenbank Amerikas und damit der wichtigsten auf der Welt tatsächlich auch darstellt, garantiert. Und er hat in den letzten Tagen, hat er sich dann also auch geäußert.
And the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth.
Ganz nüchtern, das sind die Wirtschaftsaussichten. Wir werden durch die Maßnahmen vermutlich einen Abschwung haben. Das ist etwas, worauf Trump achten muss und auch tatsächlich auch achtet. Das ist der Einzige, der halt, also jedenfalls von der Notenbankseite, der in Washington wirklich Gehör findet und auch respektiert wird von, sag ich mal, dem Lager, die dann auch Verlässlichkeit schätzen.
Um zu verstehen, warum Trump so anders ist als die Präsidenten vor ihm, lass uns nochmal schauen, wie sah die US-Außenpolitik bisher aus und was macht Trump so anders?
Die amerikanische und damit westliche Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg bestand darin, dass die wichtigste Siegermacht neben der Sowjetunion damals dann das gesamte Finanz-, Handels- und politische System aufgebaut hat. Weltbank, IWF, dann die Europahilfen, NATO. Unter dem Schirm gediehen viele Staaten, Bundesrepublik sehr. Mhm. Und was er macht, ist, dass er diese Art von Bündnissen immer als eine Beeinträchtigung und zum Teil eine Übervorteilung Amerikas betrachtet. Mhm. Er betrachtet das wirklich als etwas, was andere Staaten Amerika wegnehmen würden. Mhm. So hat kein einziger US-Präsident seit dem Zweiten Weltkrieg jemals agiert. Mhm. Die Frage ist doch, wer glaubt in Anführungsstrichen Trump etwas, was von Dauer sein könnte? Mhm. Niemand. So, und dieser Bruch dieses globalen Vertrauens in die Zuverlässigkeit Amerikas, die wir hier konstant, ob das Finanzen, Handel, Außenpolitik, militärisch, you name it. Dieser Verlust dieser Glaubwürdigkeit ist dauerhaft. Und wer immer Nachfolger oder Nachfolgerin mal im Weißen Haus sein sollte, wird schwer haben, dieses komplett global zerstörte Vertrauen wiederherzustellen. Sie werden keine gemeinsamen außenpolitischen oder auch militärpolitischen Maßnahmen mehr ergreifen können, bei denen die Verbündeten, die bisherigen Verbündeten, die Vereinigten Staaten unterstützen. Alle militärischen Eingriffe oder auch Kriege, die die Vereinigten Staaten allein jetzt nur in diesem Jahrhundert bislang geführt haben, waren immer zusammen mit den Verbündeten. Deswegen sagen, wenn sie uns beschimpfen, unter Druck setzen, wir machen da nicht mit, dass für die USA das eine. Das zweite ist, das Ansehen Amerikas ist zerstört. Das heißt, dieses Wohlwollen eigentlich sonst auch, das oder auch Zuversicht oder auch, dass man geschaut, was machen jetzt die Amerikaner? Dieses Zuvertrauen ist weg, diese Softpower sind komplett weg. Das wird dauerhaft sein und das ist ein Verlust auch an Einflussmöglichkeiten. Wenn jetzt die Vereinigten Staaten etwas erklären, da fragt man ja, wie lange soll das dauern? Hat das Bestand? Ist das irgendwie verbindlich oder gibt es da Dinge, die sofort wieder korrigiert werden? Mhm. So, insofern, das sind die für die Vereinigten Staaten. Das ist ja so schön, it's not good.
Also du sagst, die USA könnten sich mittelfristig selbst wirklich schaden, weil wichtiges Vertrauen verloren geht. Aber welche Folgen hat Trumps Außenpolitik für den Rest der Welt?
Neue Allianzen, eine Neuordnung. Die Europäische Union rückt viel mehr zusammen. Mhm. Die gehen jetzt auch dahin, auch, dass sie sagen, ja, wir machen eine gemeinsame Außensicherheitspolitik. Und wenn von mir aus Ungarn oder Slowakei, die dann immer in einem anderen Lager stehen, nicht mitmachen wollen, ist egal. Wir müssen hier wirklich in allen Bereichen enger zusammenarbeiten, müssen uns gemeinsam verteidigen, wir müssen das alles stärken. Also das war eine positive Wirkung. Die Wirkung auch auf die Krisen dieser Welt, Russland, Ukraine, da bin ich eher ein bisschen pessimistisch. Keine Sicherheitsgarantien, nichts, was da einen Halt angibt. Und das trägt zu einer enormen realen Verunsicherung auch des europäischen restlichen Kontinents bei?
Der neue US-Präsident hat sich gleich an die Arbeit gemacht. Wenige Stunden nach seiner Vereidigung unterschrieb Donald Trump gestern zahlreiche Dekrete. So kündigte Trump das Pariser Klimaabkommen auf und unterschrieb den Austritt seines Landes aus der Weltgesundheitsorganisation.
Und das Dritte ist auch, dass alle internationalen Institutionen von den Vereinten Nationen bis runter zu WHO, der Welthandelsorganisation, diese Institutionen sind alle entwertet worden von ihm.
Würdest du das als historisch einordnen?
Wir leben zurzeit wirklich in einer Phase, in einer historisch einmaligen Phase, in dem sich nach 80 Jahren die Gewichte neu verschieben. Mhm. Und wie wir da aufgestellt sind, wir sind durchaus, also wenn ich jetzt wir sage, sag ich mal, die Europäer, durchaus in der Lage, da eine gewichtige Rolle mitzuspielen und auch mitzubestimmen. Mhm. Da stellt man vielleicht mal das eigene Licht oder die eigenen Leistungsfähigkeiten doch ein bisschen unter den Scheffel. Aber es ist etwas, was uns zu neuen Entscheidungen und auch vor allen Dingen raschen Entscheidungen zwingt.
Was wird bleiben von US-Präsidenten Donald Trump und seiner Außenpolitik? Also, wie sieht die Welt in 10 Jahren aus nach Donald Trump?
Es werden sich alle darauf eingestellt haben müssen, dass die Unverbindlichkeit das Hauptmotto der Handelsweise ist. Insofern ist die Welt eine komplett andere. Sie hat Veränderungen positiver Natur meines Erachtens, was die raschere Integration und stärkere Integration der Europäischen Union und der Staaten untereinander angeht. Mhm. Und das Zweite ist sicherlich auch, dass die übrigen, sag ich mal, dominanten Mächte und in erster Linie China in diese Lücke reinstoßen werden.
Das war LKM, der Tagesschau-Podcast mit Viktoria Koopmann und Clemens Fehrenkotte. Weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek.
Standpunkte.
Seit knapp einer Woche liegt er auf dem Tisch, der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD. Die CSU hat schon zugestimmt. Die CDU will das auf einem kleinen Parteitag Ende April tun. Und die SPD lässt ihre Mitglieder ab heute in einer Befragung entscheiden. Schon seit Tagen rumort es in den Parteibasen der Koalitionspartner, besonders die Jusos, sind mit vielen Punkten des Koalitionsvertrags nicht einverstanden. Aber auch in der Union gibt es Unzufriedenheit. Unser Gastautor ist Gordon Ripinski, Deutschlandchef des Nachrichtenmagazins Politico. Für ihn ist der Knatsch rund um den Koalitionsvertrag kein gutes Zeichen. Der Grund liegt seiner Ansicht nach auch darin, dass das Papier insgesamt viel zu ambitionslos ist.
Wieder wurde vor allem verhindert statt gemacht. Die SPD hat Steuersenkungen verhindert, die Union Steuererhöhungen. Das Ergebnis ist das Festhalten am Status quo, bei dem eigentlich jeder weiß, dass er aktuell nicht mehr ausreicht. Hast du Sorgen, hast du Not, ist der Mittelweg der Tod. Eigentlich ist das bekannt und dennoch wurde genau dieser Mittelweg von Union und SPD gewählt. Der beginnende Ärger darüber ist ein weiteres Zeichen dafür, dass es in der Politik mehr Mut braucht. Aber vielleicht braucht es vor allem eine Umdefinition von Mut. Mutig ist nämlich nicht, wer die radikalsten Vorschläge macht. Mutig ist, wer auch mal etwas tut, das eben nicht in erster Linie den eigenen Parteiinteressen entspricht. Die Koalition ist zu jung, um sie jetzt schon zu kritisieren. Aber den Mut, den muss sie noch lernen. Er ist in den vergangenen Jahren in der deutschen Politik leider insgesamt völlig zur Nebensache geworden.
Die Meinung von Gordon Ripinski. Die Frankfurter Rundschau sieht die Koalitionspartner in der Pflicht, sich zusammenzureißen. Denn in der Bevölkerung gäbe es eine große Sehnsucht nach einer Regierung, die den Vorwärtsgang einlegt.
Das liegt daran, dass der Leidensdruck bei den Menschen hoch ist. Schlechte Infrastruktur, zu viel Bürokratie, hohe Preise, unzureichend ausgestattete Schulen, schwierige Bedingungen für die Pflege, Sorge wegen der internationalen Lage und. Dieser Verantwortung müssen Union und SPD gerecht werden. Der Wahlkampf ist vorüber. In der sensiblen Phase zwischen der Einigung auf den Koalitionsvertrag und der Kanzlerwahl sollten die Bündnispartner öffentlichen Streit wie um den Mindestlohn vermeiden.
Der Münchner Merkur wirft einen genaueren Blick auf die Aussagen von CDU-Chef Merz zum Thema Mindestlohn. Für das Blatt sind sie keine typischen Merzschen Ungeschicklichkeiten, sondern ein klares Signal an die Wähler und den zukünftigen Koalitionspartner.
In der Unionsspitze herrscht jenseits der öffentlich zur Schau gestellten Gelassenheit Bestürzung über den Umfragecrash nach der Wahl. Mit seinem Machtwort will Merz klarstellen, wer Koch ist und wer Kellner in der schwarz-roten Koalition. Und er will den bei Unionswählern entstandenen Eindruck korrigieren, die Wahlverliererin SPD habe ihn am Nasenring durch die Manege gezogen. Er weiß, Ablehnung ist für die SPD jetzt keine Option mehr.
Die Neue Osnabrücker Zeitung beleuchtet die Rolle von Lars Klingbeil im Hinblick darauf, dass die Jusos den Koalitionsvertrag ablehnen. Sie meint, der SPD-Chef müsse Autorität zeigen.
Es ist nicht nur im Sinne seiner offenbar nachhaltig desorientierten Partei, sondern es liegt auch im Interesse des ganzen Landes, dass Klingbeil seine Leute jetzt aber mal im Deutschland-Tempo in den Griff kriegt. Er muss ihnen deutlich machen, dass Merz mit seinem Nicht-Fix-Urteil zum Mindestlohn nicht provoziert, sondern nur den Stand der Dinge zutreffend wiedergegeben hat. Lars Klingbeil wollte der Boss sein. Zeit, es zu werden.
Das waren die Standpunkte, zusammengestellt hat sie Marei Beermann. Und die Standpunkte gibt es täglich auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Olaf Knapp. Ab heute können die SPD-Mitglieder per Online-Plattform über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die SPD-Spitze hat vorab um Zustimmung geworben. Aus Hannover, Anne-Kathrin Mellmann.
Auf einer sogenannten Dialogkonferenz in Hannover erntete Parteichef Lars Klingbeil großen Applaus für seinen Appell an das Verantwortungsgefühl der Genossen. Die SPD habe sich nie vor Verantwortung gedrückt und sollte diesen Weg weitergehen. Die Parteiführung verteidigte den Koalitionsvertrag und betonte Verhandlungserfolge, wie ein stabiles Rentenniveau und 15 Euro Mindestlohn. Die ablehnende Haltung der Jusos nehme sie ernst. Die SPD-Parteispitze wies mehrfach auf fehlende Alternativen zu einer schwarz-roten Koalition hin und warnte vor einem weiteren Erstarken der AfD.
Im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen hat die Hamas eine Forderung Israels abgelehnt. Israel hat die Entwaffnung der islamistischen Miliz verlangt. Dazu sagte ein Hamas-Funktionär dem TV-Sender Al Jazeera, das sei völlig inakzeptabel. Die Gespräche über eine Waffenruhe finden unter Vermittlung von Ägypten, Katar und den USA statt. Ein strittiger Punkt ist, dass die Hamas den israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen fordert. Israel dagegen will dort eine dauerhafte Militärpräsenz aufrechterhalten. Wegen des anhaltenden Ukraine-Kriegs will die EU den Druck auf Russland weiter erhöhen. Das haben die EU-Außenministerinnen und Minister bei ihrem Treffen in Luxemburg beschlossen. Aus der ARD-Nachrichtenredaktion Hauke Bülow.
Russland sei die einzige Partei, die diesen Krieg wolle, erklärte die EU-Außenbeauftragte Kallas. Und der einzige Weg, Russland zum Verhandeln zu bewegen, sei, noch mehr Druck auszuüben. Deshalb arbeitet die EU nun laut Kallas am bereits 17. Sanktionspaket gegen Russland. Bis zum nächsten Außenministertreffen im Mai soll es fertig sein. Auch die Lage in den Palästinensergebieten ist heute Thema gewesen. Die EU kündigte Finanzhilfen von bis zu 1,6 Milliarden Euro an, die allerdings an Reformen geknüpft seien, unter anderem bei der Demokratisierung. Wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen hat die EU zudem Sanktionen gegen 7 weitere Justizbeamte im Iran verhängt. Die EU wirft dem Iran willkürliche Verhaftungen von EU-Bürgern und Doppelstaatlern vor.
Das Parlament in Ungarn hat eine Verfassungsänderung beschlossen. Die Rechte von Minderheiten